heute Erntedank, das ist das Thema für heute, für den ganzen Tag, da wir zusammen sind, auch bei unserem Mittagessen. Aber dann wollte ich etwas über Zelten oder Zeltlager oder Camping sagen, aber ich benutze mein Zeug. Ich denke, noch einmal und noch einmal. Ihr müsst mir helfen. Danke. Okay. So, viele von euch gehen gern zum, oder fahren gern zum Zeltlager. Manche Familien tun Camping sehr gern. Es gibt fast 6 Millionen Campinggästen in ganz Deutschland, Jahr für Jahr. In Sommerzeit besonders. Man gibt dafür viel Geld aus und genießt das. Ich habe als Teenager, als Jugendlicher, als junger Erwachsener sehr gern Camping gemacht oder Zeltlager gemacht. Das war damals. Aber wisst ihr, wer zuerst die Idee von Zeltlager hatte? Vor allem Familie, Zeltlager? Es war Gott. Das war sein Konzept, Familie, Zeltlager. Und wir finden das in 3. Mose Kapitel 23 und Verse 37 bis 44. 3. Mose Kapitel 23, Verse 37 bis 44. Schau, ob das jetzt... Okay. Das sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen, um den Herrn Feueropfer darzubringen, Brandopfer und Speiseopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, die Gebühr des Tages an seinem Tag, außer den Sabbaten des Herrn und außer euren Gaben und außer all euren Gelübden und außer all euren freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Doch am 15. Tag des 7. Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr 7 Tage des Festes des Herrn feiern. Am 1. Tag soll Ruhe sein. Und am 8. Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am 1. Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, 7 Tage freuen. Und ihr sollt es 7 Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern. Eine ewige Ordnung für eine Generation. Im 7. Monat sollt ihr es feiern. Im Laubhüten sollt ihr wohnen 7 Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhüten wohnen, damit eure Generation wissen, dass ich die Söhne Israel im Laubhüten habe wohnen lassen, als sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Herr, euer Gott. Und Mose sagte den Söhnen Israel die Feste des Herrn. Alle Israeliten haben eine Woche lang, das war Gottes Plan, eine Woche lang sich versammeln sollen in der Nähe von Jerusalem. Die Stadt war zu klein, um alle als Gäste drin zu haben, aber in dieser Gegend sollen sie hinreisen und als Familie Zeltlager machen. Laubhüten, das heißt Hüte aus Ästen von Bäumen, und sie sind spezifisch hier genannt. Übrigens, da sollten sie, da hätten sie 3-mal im Jahr eine Woche frei nehmen. Nicht immer in Laubhüten, aber immer im Jahr dreimal eine Woche. Eigentlich ist Urlaub auch Gottes Idee. Es war nicht Gottes Plan, dass Menschen Tag ein, Tag aus arbeiten, hat Sabbat gegeben. Einmal pro Woche. Es war nicht Gottes Idee, dass Menschen Woche für Woche, das ganze Jahr durch, jede Woche arbeiten mussten. Er hat gemeint, drei Wochen Urlaub. Wir übertreffen das jetzt, oder? Sechs Wochen meistens. Drei Wochen Urlaub. Hat Gott gemeint. Aber nicht, damit sie nur Spaß haben, sondern damit sie sich auf ihn und auf sein Wort konzentrieren. Selbstverständlich Freude, selbstverständlich Familienspaß, das gehört dazu. Aber er hat gemeint, dass die Israeliten sich auf Gott und auf sein Wort konzentrieren sollen. Wir finden in dieser Bibelstelle, 3. Mose 23, zweimal Ruhe. Am ersten Tag und am letzten Tag hat er gesagt, Ruhe. Das ist für uns besonders schwer in unseren Zeiten, dass wir einfach zur Ruhe kommen. Wir sind in unseren Zeiten so abgelenkt, ob das Medien heißt oder Termine heißt oder was weiß ich, dein Handy. Wir sind so abgelenkt. Zur Ruhe zu kommen, da tun wir uns sehr schwer. Aber Gott hat das gemeint für sein Volk dreimal im Jahr und an diese besonders Ruhe am ersten Tag, eine Woche durch, und dann Ruhe am letzten Tag, damit sie nachdenken können, damit sie über Gott und über sein Wort nachdenken können. Das will Gott, dass wir tun. Übrigens, das Wort auf Hebräisch ist Sukkot. Haben wir hier. Mal sehen, ob dieses funktioniert. Doch, okay. Sukkot. Laubhüttenfest. Einmal im Jahr Urlaub nehmen, Familienurlaub, und an Gott denken, an ihn nachdenken, darüber nachdenken, was Gott für ihnen getan hat. Das war die Erntezeit. So in der Zeit wurde das gemacht, und sie sollten darüber nachdenken, über das, was Gott für sie getan hat, indem er sie aus Ägypten gebracht hat und schließlich in dem verheißenen Land. Diese Fest war auch eine Prophetie. Jahrhunderte war Israel allein von Nationen umgeringt. Das war das Leben für Israel. Sehr oft waren sie Israel angefeindet. Und zu diesem Fest spielte der Gedanke, eines Tages keine Feinde mehr. Und das ist, was Gott über Israel auch sagt. Du kannst das in Jesaja lesen, du kannst das in Sacharja lesen, du kannst das in Amos lesen, du kannst das in Jeremia lesen, du kannst es in Hesekiel lesen. Alle Propheten, nicht alle Propheten, aber die Mehrheit von den Propheten sprechen von dem Tag, da Israel im Lande sein wird, ohne Feinde umherum. Sie werden Ruhe haben, wirklich Ruhe haben, wie nie zuvor. Dieser Tag wird kommen. Sie sind von Feinden umgeringt. Damals, auch heute. Und die Feindschaft ist auch hier im Lande. Es gibt viele Judenfeinde in diesem Land. Und man fragt, von woher kommt das? Von woher kommt das überhaupt? Ja gut, diese Frage können wir über viele Sachen stellen. Wir können eine böse Tat nacheinander nennen und sagen, von woher kommt das? Es kommt aus dem Menschenherzen, sündhaft, aber in diesem Fall, Israel ist das Volk Gottes. Und manche Menschen hassen das, dass sie Gottes Volk sind. Und von daher kommt's und es hört nicht auf. Es ist so in Deutschland, es ist so in Europa, es ist so weltweit und es wird erst aufhören, wenn Jesus wiederkommt. Laubhüttenfest. Wisst ihr, was sie besonders, ja danke, was sie besonders gelesen haben bei Erntedankfest, Psalm 118. Und das passt dann für uns heute. Wir haben das ganze Psalm gehört, Psalm 118, ein sehr beliebter Psalm von den Juden, in dieser Zeit gebraucht, aber ein sehr beliebter Psalm von Martin Luther. Besonders Vers 17, denn sein Leben war ständig in Gefahr, die ersten Jahre der Reformation, ständig in Gefahr. Und als er das betrachtete und er dachte, ich werde sterben, aber das gehört dazu, hat er Psalm 118 durchgelesen und in Vers 17 Psalm 118 gelesen, ich werde nicht sterben, sondern leben. Und die Taten Jahs oder die Taten des Herrn erzählen. Deswegen wusste er, ich werde weiterleben. Und der Grund dafür ist, damit ich mehr von seinem Evangelium erzählen kann. Und das Thema von diesem Psalm, das Thema ist Gottes Gnade. Danke dem Herrn, denn seine Güte währet ewig. Preist den Herrn, Vers 1, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Warum bist du gekommen heute? Bist du gekommen, um zu hören, wie gnädig Gott ist? Denn das ist die Wahrheit. Gott ist gut, seine Gnade währt ewig. Und in diesem Psalm, wir haben es vorgelesen bekommen, wir haben eine sehr gute Anleitung in der Gebetszeit gehabt von Dank in den Psalmen. In diesem Psalm, wenn du das weiter studierst, wenn du das weiter liest, es wurde so betrachtet, es ist durch die jüdische Tradition zu uns gekommen. Psalm 118, übrigens, das wurde, ich komme dazu. Verse 1 bis 19 zum Tempel hin, als sie unterwegs zum Tempel waren, das haben sie nicht nur gesagt, sie haben gesungen, unterwegs zum Tempel. Und dann Vers 20 bis 29 in dem Tempel, als sie drin waren, dann noch weiter. Lob zu dem Herrn, Dank zu dem Herrn und erzählen von all seinen Großtaten. Okay, noch einmal. Aber Israel hat gesündigt und jahrhundertelang gesündigt und endlich hat Gott sie in Gefangenschaft gesandt. Im Norden nach Assyrien, in Jude nach Babylon. Sie waren 70 Jahre in Gefangenschaft. Und 539 vor Christus sind sie zurückgekommen, Israel zurückgekommen manchmal. Also sagt man Dinge, die er nicht meint. Ich habe gesagt, vor Christus, nach Christus, habe ich gesagt, und dann das korrigiert. Letzte Woche waren wir in Erlangen. Übrigens viele Grüße von den Geschwistern in der Freien Baptistengemeinde in Erlangen. Das war schön, die Leute wieder sehen zu können und zu sehen, was Gott in ihr Leben getan hat. Und als ich gepredigt habe, habe ich die Leute erzählt, dass Linda und ich bereits 34 Jahre verheiratet sind. Manche von denen, die uns lange kennen, haben aufeinander zugeschaut. Für die, die es nicht wissen, es ist ein bisschen länger als 34 Jahre. 539 vor Christus kommen die Juden zurück aus Babylon und aus dem fruchtbaren Halbmond. Nicht nur Babylon, sondern aus allen Ecken dort sind sie zurückgekommen und sind nach Israel gekommen, nach Jude, nach Jerusalem. Und sie haben angefangen, den Tempel aufzubauen, denn das hat der König Cyrus oder Kyros gesagt. Er hat ein Gesetz gemacht und zu diesem Gesetz gehörte, die Juden sollen zurück und sie sollen ihr Tempel wieder aufbauen. Und sie haben es angefangen zu tun und die Vorbereitung und dann die Grundlage wurde gelegt. Und dann haben sie gefeiert und sie haben Opfer gemacht und sie haben gejubelt. Und manche haben geweint, weil sie das Alte gesehen haben und sie wussten, das ist nicht mit dem Tempel Solomons zu vergleichen, aber sie haben gejubelt. Und das wurde weit, sehr weit gehört. Das war so laut, der Jubel darüber, dass sie wieder im Lande sind und der Tempel Gottes wird wieder aufgebaut. Sie waren alle so dankbar. Aber die Feinde von den Juden, sie waren sehr geärgert. Und sie haben zweimal nach Persien gesandt. Also zweimal zu der Hauptstadt, zu dem König gesandt und sagten, schau mal, sie bauen Dinge wieder auf und sie werden wieder rebellieren dort in Juda. Wisst ihr was? Zweimal dann, weil die Feinde das gesagt haben, zweimal haben Könige von Persien einen Baustopp angeordnet. Stellt euch vor, ein Baustopp angeordnet, obwohl der Erste gesagt hat, lass sie bauen. Okay? Wenn wir Feinde haben und sie uns verhindern wollen, wenn der König selbst von diesem großen Reich, der mächtigste Mensch der Welt, uns sagt, stopp, wohin sollen wir schauen? Was können wir machen? Und wisst ihr was? Sie haben auch tatsächlich Baustopp gemacht. Und das so 18 Jahre lang. Und dann kam der Prophet Haggai, danke, der Prophet Haggai, und er sagt, wisst ihr was? Ihr habt aufgehört, den Tempel zu bauen und ihr habt euch auf das Leben konzentriert, auf das Überleben konzentriert. Und nach ist das Überleben zum guten Leben geworden. Sie waren reiche Leute. Es ist sehr gut erklärt in dem Buch Haggai. Vom Überleben zum sehr guten Leben und sie haben immer noch Gott vergessen. Und er predigte und er sagte, was sind eure Prioritäten, ihr Volk Gottes? Geschwister, manchmal passiert das zu Christen. Wir sind mit dem Leben so beschäftigt, nach geht es uns sehr gut und wir vergessen Gott. Und dieser Mann und der Prophet Zacharia waren so effektiv, dass sie dir das Volk gesagt hat, egal wer uns Nein sagt, wir bauen den Tempel des Herrn. Denn das war Gottes Befehl. Sie haben es gemacht. 70 Jahre später gab es eine große Versammlung in den Tagen von Nehemia. Sie haben den Laubhüttenfest gefeiert, wie nie zuvor. Und wieder Psalm 118 gelesen. Nächstes. Psalm 118, Verse 10 bis 14. Ich möchte mal vorlesen. Alle Nationen haben mich ungeringt. Im Namen des Herrn, ja, ich wehre sie ab. Sie hatten mich umgeringt, ja, mich eingeschlossen, im Namen des Herrn, ja, ich wehre sie ab. Sie hatten mich umgeringt wie Bienen, sie sind erloschen wie Dornenfeuer, im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Hart hat man mich gestoßen, um mich zu Fall zu bringen, aber der Herr hat mir geholfen. Meine Stärke und mein Gesang ist Jah oder Jahwe. Er ist mir zur Rettung geworden. Wenn es aussichtslos dir scheint, wenn das Leben so problematisch ist, wohin schaust du? Was machst du? Wir haben solche gute Pläne, wir haben solche gute Antworten, wir haben solche gute Ideen, zumindest denken wir. Hab Linde gestern gesagt, nachdem ich mich beschäftigt habe mit einem wirklich großen Problem. Ich merkte, wie sehr ich mit meinen Gedanken beschäftige. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, was, Schatz? Ich bin mit meinen Ideen sehr beeindruckt, sehr begeistert mit meinen Ideen. Aber sie helfen mir nicht. Derjenige, der mir hilft, ist der Herr. Ist der Herr. Und ganz gewiss gibt es manche von euch heute Morgen, nicht alle, aber manche von euch, und die Probleme sind bis hier hoch. Wisst ihr, von woher die Hilfe kommt? Von dem Herrn. Schaut zu ihm. Er wird helfen. Vielleicht brauchen wir das nächste Bild. Wo bleibt die Dankbarkeit? Hörst du viel Dank zu dem Herrn in der Gesellschaft? Hörst du das von Tag zu Tag, viel Dank zu dem Herrn? Und jetzt ist Erntedankfest. Hörst du viel Dank? Für die Juden fängt Sukkot an. Heute ist der Tag. Laubhüttenfest. Aber ich höre ganz wenig Dank in der Gesellschaft. Ich höre ganz viel andere Dinge. Und die Ernte, ich übertreibe es nicht, die Ernte ist groß. Die Ernte ist wirklich groß. An manchen Orten schlecht, aber meistens ist es groß. Da haben wir andere Ideen. Und ich nenne eine Idee, die wir besprechen. Wo hört man die Dankbarkeit jetzt? Stattdessen spricht man von Klimakollaps. Denkt nicht an die Ernte und Gott danken, sondern spricht von Klimakollaps. Nächstes. Wisst ihr was? Die Erde ist grüner als je zuvor. Jeff, du spinnst. Ich habe es von einem wissenschaftlichen Website bekommen. Du kannst das, du brauchst nur zu googeln, grüne Fläche weltweit. Du wirst so etwas bekommen. Ich habe das sogar bei NASA gelesen. Das war nicht letzte Woche. Das war 2016, kam das mal raus. Mehr grüne Flecken als je zuvor. Ist das nicht faszinierend? Und weißt du warum? Ich sag's euch. So viele grüne Flecke, weil es so viel CO2 gibt. Ist das nicht interessant? Ist das nicht interessant? Okay, lasst das bleiben. Okay, ihr könnt das diskutieren, denken, mich widersprechen, wie ihr wollt. Okay, aber das habe ich von den Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern bekommen. Wo bleibt der Dank? Wo ist das? Wir klagen. Wo bleibt der Dank? Nächstes. Vor 30 Jahren. Berliner Mauer vorher. Nicht nur für Deutschland bewegen, sondern für die Welt. Nächstes. Berliner Mauer, 30 Jahre später. Ich habe vergessen, wann ich diesen Fotograf gemacht habe, aber wir können sagen, 30 Jahre später nicht mehr da. Freien Zugang, keine Mauer zwischen Ost und West und das an vielen Orten. 30 Jahre. Gott ist so gut. Wo bleibt der Dank? Hörst du? Ich höre nichts. Oder ganz wenig. Wo bleibt die Dankbarkeit jetzt? Hier ist das andauernde Problem. Römer Kapitel 1, Vers 21. Denn obschon sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in eitlen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Römer 1, 21. Und das geht weiter so. Er spricht von weit in der Vergangenheit, weit, weit in der Vergangenheit. Und es geht weiter so. Gott nicht danken. Und deswegen haben wir manche Gedanken, die nicht so klug sind. Next. Wer steuert deine Gedanken? Ach, Jeff, ich denke für mich. Wir alle werden beeinflusst von irgendwo. Von irgendjemandem, wir werden alle beeinflusst in unsere Gedanken. Wer steuert deine Gedanken? Wer beeinflusst dich? Jakobus Kapitel 1, Vers 21. Warum fehlt es bei uns Dankbarkeit? Jakobus sagt, darum legt allen Schmutz und Vorrat und Bosheit ab und nehmet mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen retten kann. Wenn du Jesus kennst, höre auf sein Wort, verbringe Zeit in seinem Wort, lass Gott zu dir sprechen und du wirst von ihm die richtigen Ideen bekommen. Dankbarkeit. Das soll dein Leben, mein Leben steuern. In 1. Thessalonicher Kapitel 5 sagt Gottes Wort, sagt in allem Dank, denn diese ist der Wille Gottes um euretwillen in Christi Jesu. Sagt in allem Dank. Ja, manche Dinge freuen mich nicht. Mich auch nicht. Sagt in allem Dank. Gott ist am Steuer. Sagt in allem Dank. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt, auch Unständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, statt dessen aber Danksagung. Darf ich keinen Witz erzählen? Doch, doch. Okay, das ist kein Problem. Gott hat Humor. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich kann dir ein paar Geschichten erzählen und dann bin ich hundertprozentig überzeugt. Gott hat Humor. Aber ihr wisst, was er hier meint. Das sind schlechte Witze. Okay? Witze, die anderen verletzen. Oder einfach unschön oder unrein sind. Die nicht. Aber Dankbarkeit, das soll unsere Gedanken steuern. Noch einmal. So, ich möchte dann zu einer letzten Bibelstelle kommen. Und das findet man in Johannes Kapitel 7, Johannes Evangelium Kapitel 7. Wieder Laubhüttenfest. Und beim Laubhüttenfest gab es manches, das im Tempel abgelaufen ist, im Tempel in Jerusalem. Jesus hat in dieser Zeit den Tempel besucht, hat mehrmals gelehrt. Leute staunten über ihn. Und es sagt dann, und ich gebe euch ein bisschen Hintergrund, es gab in der Zeit eine Zeremonie, gerade an dem Tag. Man ist zu dem Teich Siloams hingelaufen. Okay? Einige Priester sind hingelaufen und sie haben Wasser von dem Teich Siloams genommen und sie haben es zu den Tempel hineingebracht, alle Leute umherum. Und dann haben sie das ausgegossen in einem anderen Gefäß in dem Tempel. Und eigentlich, gerade als das geschah, sprach Jesus, Vers 37, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komm er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das Laubhüttenfest hat auf Jesus Christus bezeichnet und er wollte das dann denen erklären. Kennst du Jesus Christus? Kannst du sagen, ich weiß, dass alle meine Sünde vergeben worden sind, wie wir von Gisela heute Morgen gehört haben? Buße. Ich habe gesündigt. Kennst du Jesus Christus? Hast du seine Vergebung bekommen? Er hat etwas Wunderbares zu sagen. Wenn du an ihn glaubst, wenn du zu ihm sagst, Herr Jesus, ich weiß, du bist für mich gestorben. Ich möchte dich als Herrn heute, ich möchte dich als Herrn annehmen. Und er sagte, lebendiges Wasser. Du bekommst lebendiges Wasser. Und dieses lebendige Wasser bleibt in dir, geht niemals weg. Nicht übertrieben. Das ist exakt, was passiert. Du brauchst Jesus annehmen. Deine Sünden bekennen, Jesus annehmen. Du bekommst dafür lebendiges Wasser in deine Seele. Sie geht niemals, das Wasser geht niemals fort. Wir laden dich ein, heute Jesus anzunehmen, Vergebung der Sünden zu bekommen und lebendiges Wasser in dir zu haben. Ich bete.